HR3, der Gast des Tages, Nachttalker und Buchautor Jürgen Domian.
Seit 1995 ist er der Nachttalker beim WDR und seitdem hat der Bundesverdienstkreuzträger rund 18.000 Gespräche geführt. Und Jürgen Domian sagt, mich persönlich fasziniert die Dunkelheit, denn die Nacht öffnet die Seelen. Und gerade hat er seinen zweiten Roman veröffentlicht, Der Gedankenleser heißt er. Ich freue mich, dass er heute da ist. Guten Morgen, Jürgen Domian.
Guten Morgen, Bärbel.
Es ist Sonntag. Duzen oder siezen wir uns?
Ja, duzen natürlich.
Natürlich.
Wir kennen uns ja.
Ja, bin ich eigentlich jetzt die Ältere oder du? Oh, warte mal eben, guck mal eben auf
dein... Ich werde es sein.
Oh, ich darf es gar nicht sagen, dein Geburtsjahr. Nee, ich bin doch noch jünger. Du bist einer der wenigen Gäste, wo ich jünger bin. Oh, du bist mein Lieblingsgast des Jahres schon jetzt. So, ein lebender Kummerkasten, mit dem ich heute sprechen kann. Wie geht's dir denn?
Mir geht's prima. Mir geht's sehr gut. Wir haben ja gerade unser 15-jähriges Jubiläum gefeiert und hinter uns mit der Sendung. Und darüber freue ich mich sehr. Normalerweise ist das ja so, wenn ein Fernsehformat, wir sind ja bimedial Fernsehen und Hörfunk, 1 Live und WDR Fernsehen, wenn ein Format sehr lange auf dem Sender ist, dann sind entweder die Fernsehquoten gleichbleibend oder so allmählich nach unten absinkend. Bei uns ist es genau umgekehrt. Wir haben gerade das letzte Vierteljahr war die quotenstärkste Zeit, solange es diese Sendung gibt. Das freut mich natürlich sehr.
Und eigentlich erstaunlich, ja. Man kann twittern, es gibt Facebook, gibt alle möglichen sozialen Netzwerke und trotzdem rufen jede Nacht noch so viele Menschen an.
Ja.
Also geschätzt, wie viele Telefonate gibt es pro Sendung?
Ja.
Wie viele versuchen durchzukommen?
Das ist eine große Diskrepanz. Durchzukommen versuchen 15.000 bis 20.000. Und in der Sendung sind dann letztendlich 7 bis 8, wenn es hochkommt.
Ja, aber eben trotz dieser anderen Angebote auch zu kommunizieren, bist du da noch das Urgestein? Gibt es eigentlich noch Themen, die dich überraschen, die dich schockieren können? Mir kannst du es ja sagen. Mir sind ja einige deiner Themen da nicht fremd.
Ja, überraschend, schockierend. Es gibt immer wieder neue Konstellationen, auch biografische Konstellationen, wo wir, die wir das lange machen, dann hinterher, wenn die Sendung vorbei ist, rausgehen und sagen, das ist ja Wahnsinn, dass es sowas gibt. Im schrägen, aber auch im grauenhaften Sinne. Und ich glaube, davon lebt auch die Sendung, dass diese Sendung basiert auf immer wieder verändernden, sich lebenden Biografien. Jeder Tag ist anders, jeder Mensch ist anders. Insofern gibt es auch immer wieder was Neues zu hören.
Ja, und die Sendung lebt eben auch von deiner Lust zuzuhören, ja, und deiner Neigung zuzuhören. Du bist ja, ich meine, ich glaube, Elias Canetti hat mal einen Roman geschrieben, der Ohrenzeuge. Ja, du bist so ein richtiger Ohrenmensch.
Ja, das ist interessant mittlerweile. Ich habe ungefähr 18.000 Interviews geführt in dieser Sendung. Ich weiß manchmal schon innerhalb von, na, ich will mal sagen, 10 Sekunden, wie ein Mensch drauf ist, wohin das wahrscheinlich gehen wird. Da werden schon so viele Signale gesendet.
Über die Stimme?
Über die Stimme, ja. Wie jemand einfach nur Hallo sagt. Oder Hallo Domian, die sagen ja fast alle Domian zu mir, die Anrufer. Das transportiert viele Informationen.
Was spürst du denn jetzt bei uns hier an diesem Sonntagmorgen?
Naja, du bist ja Profi.
Du meinst, ich verstell mich? Nein. Oder das gehört nicht zum Profisein dazu, sich zu verstellen.
Das ist schon was anderes. Wenn man mit jemandem telefoniert oder spricht, oder jetzt hier im Rahmen einer Sendung, der auch schon sehr erfahren ist mit Medien, das sind ja all die Menschen nicht, mit denen ich telefoniere. Die melden sich ja ganz normal, als würden wir beide jetzt auch privat telefonieren.
Also du hörst an der Begrüßung schon, ob jemand in großer Not ist, ob jemand unter Druck ist, sehr ängstlich sein wird im Gespräch, ob du mehr leisten musst oder dein Gesprächspartner. Das finde ich spannend. Und du kannst auch Pausen aushalten, das bewundere ich mir sehr an dir.
Da habe ich aber auch sehr lange für gebraucht. Das wirst du verstehen, auch als Radio- und Fernsehfrau, dass man irgendwie immer so unter Druck steht. Man muss weitermachen und es muss was passieren und so. Da habe ich viele Jahre für gebraucht, Pausen zuzulassen. Und das ist auch wichtig. Es ist wichtig in ernsthaften Gesprächen. Man plappert im privaten Leben, wenn man mit einem Freund über was Ernsthaftes spricht, ja auch nicht ständig dazwischen und weiter. Sondern man wartet auch erstmal ab, was der vielleicht sagt oder wie der überlegt. Zum Beispiel.
Du, es gibt aber auch die Seelsorge. Warum rufen die eigentlich nicht bei der Telefonseelsorge an?
Ja, diese Frage. Es gibt nun in den vielen Jahren viele wissenschaftliche Arbeiten über die Sendung. Und eine Arbeit hat genau diese Frage unter anderem auch erörtert. Und die Antwort war mir dann auch einleuchtend, weil aufgrund dieser langjährigen Präsenz bin ich für viele Leute so etwas wie ein medialer, ich sag's mal in Anführungszeichen, Freund geworden. Man weiß, wie das dazugeht, man wird ernst genommen, man wird in der Regel ordentlich behandelt und es gibt eine psychologische Nachbetreuung. Wenn man bei der Telefonseelsorge, die natürlich sehr gute Arbeit leistet, darum geht es gar nicht, da weiß man ja nicht, wer da ist. Da kennt man das Gegenüber nicht, wer an der Strippe sitzt. Da weiß man auch gar nicht, was dann mit einem passiert. Und somit ist der Griff leichter, unsere Nummer zu wählen zum Telefon, als eine Seelsorge anzurufen.
Das sagt Jürgen Domian, der jede Nacht an einem Schreibtisch sitzt und eine Stunde lang mit fremden Menschen telefoniert. Gleich mehr mit ihm. Mein Gast des Tages ist Jürgen Domian. Er ist Autor, Journalist und Moderator eben der Telefon-Talk-Sendung Domian, die in der Nacht läuft. Und bis zu 60.000 Zuhörer versuchen während seiner Sendung anzurufen. Domian ist längst Kultstatus und den hat er natürlich schon lange erreicht, denn seit 15 Jahren gibt es die Sendung. Jürgen, werden denn die Anrufer in deiner Sendung irgendwie vorher gecastet? Gibt es ein Vorgespräch mit der Redaktion, bevor die live on air sind?
Ja, das muss auch so sein. Sonst würde eine solche Sendung nicht funktionieren. Dann hätte man nur Rülpser und Fakes drin und so etwas. Da sitzen drei Leute am Telefon. Das sind junge Journalisten und die klopfen die Anrufe ab. Erstmal, ob es stimmt. Das ist wichtig für die Sendung, dass da so wenig wie möglich Fakes reinflutschen. Auf die Stabilität, also wenn jemand nur weint, kann man ihn natürlich nicht auf den Sender nehmen. Wenn jemand anruft, was leider Gottes sehr oft vorkommt, mit 50 Schlaftabletten im Bauch und sagt, ich möchte nochmal mit Domian sprechen, das machen wir natürlich auch nicht. Dann läuft direkt unser Nothilfeplan im Hintergrund.
Sowas habt ihr also als Netz für die Anrufer?
Ja, das ist dann da. Ja, und es muss halt auch ein Thema sein, wo viele etwas mit anfangen können. Und dann werden die aufgeschrieben, die Anrufer, und gehen in meine Regie. Und dort entscheidet der Regisseur, wer in welcher Reihenfolge zurückgerufen wird. Und ich weiß nichts. Und ich möchte auch darüber nichts wissen. Am Anfang haben wir damit experimentiert, dass ich auf meinem Computer so ein bisschen was erfahren habe über das Thema und so ein paar Stichworte. Und ich habe dann gemerkt, dass ich nicht so authentisch normal frage, wie ich das eigentlich machen würde wollen. Sondern ich habe schon drüber nachgedacht, vielleicht auch über eine Pointe nachgedacht, die ich da gelesen hatte und war gar nicht richtig bei der Sache. Und das Vorbild für diese Sendung habe ich aus Amerika. Da gibt es ja große bekannte Talk-Radio-Hosts und die machen das auch so. Die setzen sich hin, das Mikro geht an und so, Leute, wir reden.
Wer ruft an? Du hast gerade eben gesagt, jemand, der vielleicht vergewaltigt wurde, was ja ein ganz dramatische und ganz schreckliche Situation ist. Kannst du was sagen nochmal über die Altersstruktur deiner Anrufer und der Probleme, mit denen du in der Nacht konfrontiert bist?
Also die Altersstruktur ist für mich auch sehr erfreulich, weil es alle sind. Für uns in der Medienforschung im WDR immer ein Phänomen, weil wir die ganz Jungen haben, aber wirklich die ganz Jungen von 14, 15 aufwärts bis hin zu den ganz Alten. Die älteste Anruferin, mit der ich geplaudert habe, die war 91. Der Schwerpunkt liegt in der Mitte zwischen, 20 und 45, aber es ist alles da. Und was die Themen anbelangt, alles.
Also vom Rechtsradikalen bis zum Pädophilen, bis zu jemand, der Suizidgedanken hat, jemand, der sich mit Trennung rumschlägt, all diese Themen, ja?
Ja, bis hin zu reinen Entertainment-Themen, da legen wir auch Wert drauf, dass es nicht nur eine reine Problemsendung ist, sondern dass es da auch mal sehr locker zugeht.
Aber es wird weniger gelacht in deiner Sendung, es ist eher
etwas ruhiger
und etwas getragener, etwas sorgenvoller auch.
Ja, aber es funktionieren Geldthemen wunderbar, wenn ich sage, heute möchte ich nur mit Millionären sprechen, das funktioniert. Oder Autos funktionieren auch wunderbar, ich liebe das, ich bin so ein Autofreak, eine ganze Stunde mit den Jungs und Mädels über Autos zu reden. Und das Publikum mag das auch. Das ist auch
Autos in der Nacht? Hallo? Ich wusste gar nicht, dass du ein Auto-Fan bist.
Ja, absolut.
Hast du so eine riesige Garage wie Jay Leno, der amerikanische Talkmaster, der hat irgendwie 30, 50 Autos
noch. Nein, ich habe nur ein Auto, aber hege und pflege ich und mag ich sehr gerne. Es ist ein Geländewagen, weil ich auch ein Hobby habe, nämlich es ist Skandinavien. Und bin mit dem Auto dann auch wirklich sehr viel unterwegs im Gelände. Mhm. Aber bei diesen Sendungen gab es schon sehr kuriose Sachen, dass mir eine Frau erzählte, sie hatte einen Mann, der Ferrari-Fan war und hatte einen Ferrari. Und der war so durchgeknallt, dass ich weiß gar nicht, ob man das hier morgens erzählen darf, der wollte mit seiner Freundin, meiner Anruferin, immer nur Sex im Ferrari haben. Nicht zu Hause im Bett.
Ich glaube ja, dass das auch die Faszination von Formel 1 ist. Das ist spannend.
Aber
du hast ja den Psychologen, die dann darauf eine Antwort haben.
Ah ja, das war jetzt kein Fall für einen Psychologe. Aber es gibt natürlich auch politische Themen, wenn es große polarisierende Themen sind, die stattfinden, aber auch unterhaltsame Themen. Wir reden natürlich auch über Deutschland sucht den Superstar. Wir haben auch damals über deine Sendung mal ab und zu gesprochen, wenn irgendwas Spektakuläres bei dir passiert war. Das passiert in der Sendung dann halt bei mir auch.
Also du stellst ein Thema und begibst dich dann auf eine für dich unbekannte Reise.
Ja, einmal in der Woche stellen wir ein Thema Und die restlichen Tage sage ich, ich bin da. Leute, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über was, ruft an.
Aber alle anderen Moderatoren haben riesige Berge mit Zetteln vor sich, werden vorbereitet von Redaktionen und kaum einer stürzt sich noch in so ein Abenteuer. Ich finde das ja sehr, sehr spannend und bewundere dich dafür. Aber kaum ein Kollege macht das. Das finde ich toll.
Ja, ich wundere mich auch, dass wir in all diesen vielen, vielen Jahren kein Konkurrenzprodukt bekommen haben. Weil man kann mit sehr wenig Geld, das ist die billigste Fernsehsendung der ARD, was wir da machen, ist ja mit einer feststehenden Kamera. Nur ich schminke mich selbst, meine Kamera stelle ich mir selbst ein, ich mache mein Licht selbst, das ist alles ganz einfach. Man kann eine kleine Marke installieren und ein Sender kann auf sich aufmerksam machen.
Du meinst, wir sollten das hier beim HR mal überlegen, ja? Mal sehen, ob die Fernsehdirektoren da schon drauf gekommen sind.
Nein, ich will dir sagen, man braucht für so ein Format starke Chefs, denn das ist ein Minenfeld. Das ist ein schwieriges Format.
Inwiefern?
Na, es ist live, es können schwierige Dinge passieren, beispielsweise Stichwort Denunziationen. Es können rechtlich heikle Dinge geschehen. Da braucht man schon Chefs, die einem den Rücken frei halten. Und das habe ich Gott sei Dank hier mit Monika Piel, unserer Intendantin, und meinem Direktor, dem Wolfgang Schmitz. Es fing aber damals mit Fritz Pleitgen an. Der hat damals zu mir gesagt, Herr Domian, halten Sie sich an die Gesetze und ansonsten machen Sie, was Sie wollen.
Mann, das sagt unser Chef auch immer. Der ist übrigens auch super. Ja, gleich geht's weiter mit Jürgen Domian. Jürgen Domian, der Night Talker, kennt sich natürlich aus mit Anrufern, mit Krisen dieser Anrufer und muss manchmal da psychologisch sehr geschickt agieren. Gibt es denn auch Situationen, Jürgen, mit deinen Anrufern, bei denen du auch mal sprachlos bist?
Also für mich sind die allerschwierigsten Gespräche nach wie vor, und das wird auch so bleiben, wenn es um den Tod geht. Wenn Menschen selbst kurz vor dem Tod stehen, ich habe mit unzähligen quasi Sterbenden gesprochen, mit Menschen, die einen anderen Menschen verloren haben, das ist schwer. Das ist für mich, weißt du, wenn eine Frau erzählt, dass ihr Kind entführt und ermordet wurde, das sind Situationen, wo man komplett an die Grenzen gerät. Ich kann ja nur zuhören. Ich weiß, das habe ich nun auch gelernt, dass Zuhören, ach, das wissen wir ja alle letztendlich auch aus dem privaten Bereich und intuitiv, dass Zuhören schon etwas sehr Wichtiges ist. Das hilft schon einem anderen Menschen. Es löst natürlich nicht das Problem, aber es kann etwas helfen.
Und erstaunlicherweise vertrauen sie sich dir dann an. Ja, du bist ihnen sicherlich vertraut, weil du auch Zugang zum Wohnzimmer oder zu den privaten Räumen hast durch das Medium Fernsehen und durch deine sehr markante Stimme. Aber sie erzählen es eben dir und nicht einem vielleicht engen Freund oder dem Lebenspartner, dem Ehemann, der Ehefrau, den Kindern. Mhm. Das finde ich eben immer wieder sehr, sehr erstaunlich, dass du jemand, der ja familiär überhaupt nicht involviert ist, dass du der Ansprechpartner bist für diese häufig sehr emotionalen Situationen.
Aber manchmal braucht man auch Außenstehende, wenn man in einer traumatischen Lage ist. Also zum Beispiel dieser Fall, den ich gerade erwähnt habe, wo das Kind ermordet worden war. Das war eine Situation in der Familie. Die Familie konnte miteinander nicht mehr sprechen, aus Leid, aufgrund des Schocks. Die Frau, meine Anrufer, mit ihrem Mann nicht mehr und auch nicht mit den anderen Kindern. Das erfahre ich aber oft, dass Leute, die traumatisiert sind, quasi wie gelähmt sind und ihr nahes Umfeld überhaupt nicht mit einbeziehen können. Und es ist leichter, dann mit einem Außenstehenden zu sprechen.
Gibt es auch Menschen, die dich schon mehrfach angerufen haben in den Jahren?
Ja, einige schon. Und was ich auch immer sehr schön finde, ist, wenn Leute sich nochmal melden und sagen, so und so ist die Geschichte weitergegangen. Das freut mich immer sehr. Dann kann man das halt verfolgen, was nach dem Anruf dann passiert ist.
Man hat den Eindruck, dass dir wenig fremd ist. Hast du denn das Gefühl, dass die Sendung deinen Blick auf die Menschen verändert hat, auf das Menschsein?
Ja, sehr, sehr, sehr. Ich gehe viel kritischer an Menschen, auch im Privaten, heran. Weil ich in dieser...
Was heißt das?
Ja, ich habe in dieser Zeit in so viele Abgründe hineingeschaut und habe erfahren, zu was Menschen fähig sind. Sodass ich schon glaube, das war früher nicht so, dass das Schlechte und Böse überwiegt auf der Welt und im Menschen. Aber ich glaube auf der anderen Seite genauso an das Gute oder vielleicht noch viel stärker an das Gute, weil ich mit diesen Menschen, die das repräsentieren, auch permanent konfrontiert werde. Mit den Mutigen, mit den Selbstlosen, mit den Tapferen. Und das gibt mir auch die Kraft und die Freude, diese Sendung zu machen. Sonst würde man ja zum Zyniker.
Hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte, ein Schicksal. Wen rufst du denn an, wenn du Kummer hast? Oder führst du ja gar keine Telefonate?
Unter Umständen auch. Ich gehöre zu den Menschen, die zeitlebens zumindest einen guten Freund hatten. Das weiß ich sehr, sehr hoch zu schätzen. Das haben viele nicht, so wie ich das zumindest in der Nacht immer erfahre. Im Moment habe ich 3 ganz enge Freunde. Das ist ein so großer Luxus, für den ich sehr dankbar bin.
Bist du sehr reich, Jürgen.
Ja.
Aber es gab ja auch Zeiten, auch bei dir am Anfang deiner Karriere, da wird es immer so beschrieben, du warst Mitte 20, du hast eben auch selber Erfahrungen gemacht mit Krankheiten, in diesem Fall einer Bulimie. Das heißt, du kennst eben auch schwierige Situationen im Leben.
Ja, und so grauenhaft das damals war, so gut ist es heute für meine Arbeit. Weil wenn ich mich beispielsweise mit einem Suchtkranken unterhalte, weiß ich, von was die Person spricht. Ich glaube, wenn man die eigenen Erfahrungen hat und mit einbringen kann in eine solche Sendung, ich erzähle das ja auch in der Sendung, das schafft ja auch Vertrauen. Ich erzähle in der Sendung auch von den schlimmen Zeiten, die ich erlebt habe, auch von der Bulimie. Wird man auch ernster genommen von anderen Leuten. Ich habe beispielsweise früher lange ehrenamtlich in einem Knast gearbeitet. Und wenn ich heute mit Knackis spreche, kann ich die ganz anders ansprechen und die nehmen mich auch ganz anders ernst, als wenn ich nur so ein Theoretiker wäre. Also, das heißt, alles Schlimme, was man durchmacht, hat natürlich auch einen großen Vorteil für die Sicht auf das Leben.
Das sagt Jürgen Domian, unser Gast des Tages heute an diesem Sonntag. Wenn es einer weiß, dann unser Gast des Tages, Jürgen Domian, der Night Talker. Was, Jürgen, hat die Nacht, was der Tag nicht hat?
Naja, die Nacht öffnet eher die Seelen als der Tag. Daher funktioniert so ein Format, was ich mache, eigentlich auch nur nachts oder zumindest sehr spät. Wenn wir sonntags morgen im Eiscafé in der Sonne sitzen, redet man unter Umständen nicht so existenziell, so wie man das vielleicht in der Nacht dann macht. Vor allen Dingen, wenn man auf sich zurückgeworfen ist. Die Dunkelheit wirft einen ja auf sich zurück. Und wenn man dann noch alleine ist, das ist schon eine spezielle Atmosphäre.
Also du glaubst, dass sich in der Nacht Gespräche anders führen lassen?
Unbedingt, ja. Also wenn ich diese Sendung im Tage mittags machen würde, wäre das eine andere Show, eine ganz andere Sendung.
Was nimmst du denn davon mit? Irgendwann schließt sich ja auch dein Mikrofon. Ja, du gehst ja nach Hause, schließt die Studiotür. Was nimmst du davon mit?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich vieles, was man so professionell macht, auch Themen, die man schon oft gehört hat. Aber es gibt immer und immer wieder Fälle, die nehme ich mit nach Hause. Und das ist auch gut so. Wenn ich das nicht mehr täte, wäre ich der falsche Mann an dem Platz. Das macht übrigens auch, frag mal, jede Krankenschwester, jeden Arzt. Das geht denen genauso. Es gibt immer Menschen oder Biografien oder Geschichten, die rütteln einen so auf, die trägt man noch lange mit sich herum.
Merkst du dann, dass es dann in dem Moment auch was mit deiner eigenen Biografie zu tun hat, wenn dich ein Gespräch gerade besonders berührt? Als Beispiel, du bist in einer Trennungsphase und man spricht über Trennung, ist man da ja vielleicht etwas sensibler oder ist das davon unabhängig? Liegt das dann wirklich am Gesprächspartner?
Naja, vor 4 Jahren ist mein Vater gestorben. Und er ist 2 Tage vor dem Ende meiner Sommerpause gestorben. Und 3 Tage vorher. Und das war eine absolute Ausnahmesituation für mich, wo ich nicht wusste, wie verhalte ich mich jetzt, kann ich in die Sendung gehen. Ich meine, das hast du ja auch erlebt und da geht ja jeder anders mit um. Und habe dann 2 Tage noch die Sommerpause verlängert und bin dann in die Sendung gegangen, sehr verspannt und sehr aufgeregt. Und das war schon in den ersten Monaten sehr schwer, wenn es um das Thema Tod und Sterben ging. Mhm. Total. Da musste ich mich sehr, sehr, sehr zusammenreißen, um das nicht nach außen, dass man das nicht sah.
Ja. Und hast du es transparent gemacht oder jetzt erst praktisch später kannst du darüber reden? Du hast dann an diesen 3, 4, 5 Abenden die ersten dann natürlich nicht gesagt, dass dein Vater gerade gestorben ist.
Nein, ich habe es niemandem gesagt. Ich habe erst, ich weiß nicht, ein Jahr oder 2 Jahre später darüber gesprochen. Nein, das wäre mir sehr unangenehm gewesen, das dann so nach draußen zu tragen. Und es hat auch niemand hier in Köln pressemäßig erfahren. Das war auch genau in meinem Sinne und im Sinne der Familie.
Aber das heißt, du brauchst auch dann in so einer Extremsituation auch das Ritual der Nacht oder der Redaktion? Oder bist du da so ein preußischer Soldat, was die Arbeitsmoral angeht?
Ja, das war vielleicht schon ein bisschen preußisch und hat mir aber auch irgendwie geholfen, dass ich einfach in meiner Struktur weiter agieren musste. Das hört man ja auch oft von Menschen, die in einer absoluten Tieflage sind, dass so eine Alltagstagesstruktur schon dann auch hilft, vielleicht besser ist, als wenn man sich komplett zurückzieht und alleine ist.
Bist du denn ein Nachtmensch?
Ja, ja, sonst könnte ich die Sendung gar nicht machen. Ich habe früher Morgenmagazine moderiert, das war für mich die absolute Hölle.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Das war die absolute Hölle. Das war so grauenhaft. Da musste man so um 3 aufstehen. Und dann musste man lesen und fit sein und man musste eine gute Stimme haben und man musste gut drauf sein. Grauenhaft.
Ja, die sind auch alle immer so witzig am Morgen.
Ja, ich bewundere die Leute, die das ARD-Morgenmagazin moderieren. Also Chapeau, das könnte ich nie.
Zum Glück ist Jürgen Domian ja ein Nachtmensch und auch ein wunderbarer Autor. Er hat ein Buch geschrieben, seinen zweiten Roman und dazu nach den Nachrichten gleich mehr mit meinem Gast des Tages. Jürgen Domian bekam im Jahre 2003 das Bundesverdienstkreuz für seine Radio-Talkshow, ist bekennendes Mitglied der SPD, setzt sich aktiv für die AIDS-Hilfe ein und ist eigentlich ein lebender Kummerkasten für Menschen, die nachts reden möchten. Jetzt hat er seinen zweiten Roman veröffentlicht und sein neues Buch heißt Der Gedankenleser. Warum schreibst du, Jürgen?
Also ich glaube, dass meine Tätigkeit als Moderator, besonders dieser Sendung, die ich nun seit 15 Jahren habe, sehr eng verknüpft ist mit dem Schreiben. Ich habe mit dem Romanschreiben vor 2 Jahren angefangen. Nee, kann man nicht so sagen, vor 4 Jahren. Vor 2 Jahren ist mein erster Roman erschienen. Mhm. Das war ein alter Traum zu schreiben. Ich habe für mich immer geschrieben, Kurzgeschichten, aber immer für die Schublade und hatte diesen großen Traum des Romans vor mir hergeschoben und habe mich nicht rangetraut. Einmal aus Respekt vor dem Umfang und zum Zweiten auch ein bisschen aus Trägheit, weil das ist nun mal auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Ich glaube, dass sehr viele Dinge, die ich in der Nacht erlebe, auch in diese Bücher mit einfließen. Du kannst ja nie das Leben eines Autors, eines Schreibers trennen von dem, was er schreibt. Und das neue Buch, Der Gedankenleser, die Grundinspiration ist meine Sendung. Ich habe ja nun in all den Jahren auch in so viele Köpfe hineingelauscht und die Leute haben mir so viele geheime Gedanken offenbart, die sie noch nie jemandem gesagt haben. Und das war die Grundidee für den Gedankenleser, der in dem Sinne kein Gedankenleser, sondern ein Gedankenhörer ist. Der hört die Gedanken anderer Menschen.
Genau, ein Journalist, Ende 40, 47 ist der, wird vom Blitz getroffen. Und als er aus dem Krankenhaus kommt, stellt er fest, er kann die Gedanken lesen. Mhm. Seiner Frau, seiner Kollegen, seines Umfeldes, wenn der Mann an der Bar sitzt und das Gefühl hat, hey, der Typ neben ihm ist ja hässlich angezogen, bestimmt Hartz-IV-Empfänger, was glotzt er mich jetzt noch so an, ja? Mhm. Die Szene fand ich sehr schön. Worum geht's genau in dem Buch Der Gedankenleser?
Naja, es ist die Geschichte eines Mannes, der eigentlich so in einer Art Midlife-Crisis, ich weiß leider kein gutes deutsches Wort dafür, hängt, ist seit 14 Jahren mit seiner Frau zusammen und irgendwie ist am Ende seiner beruflichen Möglichkeiten angekommen als Journalist. Und dann trifft, wie du es gerade gesagt hast, ihn der Blitz. Das ist natürlich allegorisch gemeint und das rüttelt ihn ungeheuer auf. Und dadurch bricht aber seine ganze Welt zusammen, weil er von den Menschen absolut enttäuscht ist. Er hört unfassbare Sachen, auch aus seinem engen Umfeld, von seinem besten Freund, ehemals besten Freund zum Beispiel.
Von seiner Frau. Ich meine, es ist
von
auch
seiner Frau.
Nicht, wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber es ist nicht immer charmant, sagen wir es mal so. Ja.
Was ihn in seinen Grundfesten elementar erschüttert. Und er fast an einem Abgrund steht und dann aber zum Schluss eine Idee hat, wie er da vielleicht rauskommen könnte und das gelingt ihm dann ja wahrscheinlich.
Und erfüllt er das, was er von den anderen erwartet? Ja, eigentlich ist eine große Enttäuschung da, weil die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit, das klare Wort ja eigentlich nicht stattfindet. Mhm. Erfüllt er selber das? Ist er immer derjenige, der ganz klar sagt, was er denkt?
Nein, er sagt ja auch, dass die Abgründe, in die er schaut, dass dadurch die Abgründe seine selbst wiedergespiegelt werden. Und er dadurch auch zu einer großen Selbsterkenntnis kommt, dass er eben in seinem Leben auch sehr viele Sachen falsch gemacht hat und den ungeraden Weg gegangen ist.
Hast du denn das Gefühl, dass wir uns da mittlerweile alle sehr weit von entfernt haben, von diesem geraden Weg?
Ja.
Woran machst du das fest?
Naja, das mache ich fest an dem, was ich allnächtlich höre und das mache ich fest auch an vielen privaten Begegnungen. Geh du mal in deinen Bekannten- und Freundeskreis, Bärbel, und sei mal ganz streng und sortiere mal die wirklich aufrichtigen und recht selbstlosen Menschen aus. Da bleiben nicht viele übrig.
Nee, da komme ich, glaube ich, auf auch 2 bis 3.
Hm.
Aber das habe ich auch schon gemacht, so ein bisschen aufgeräumt. Das ist ganz gut. Ich finde immer, man merkt es auch selber. Also man merkt es vor Treffen oder man merkt es vor Verabredung. Man merkt es tatsächlich, wenn man in sich selber reinhört, wie offen und wie freudig, wie enthusiastisch man hineingeht. Also wie, klingt jetzt irgendwie bescheuert, aber so wie positiv man reingeht, ja? Mhm. Oder wie ehrlich.
Hast du denn auch die Erfahrung gemacht, dass je älter man wird, desto strenger wirst du mit, je erfahrener man wird? Ja, du, ja, kann man ja sagen. Dass du auch strenger mit den Menschen wirst?
Also nicht strenger mit den Menschen, aber ich bin strenger mit mir im Umgang mit der Zeit, mit welchen Menschen ich die Zeit verbringe.
Ja, zum Beispiel, ja.
Also so, ich auch so. Da bin ich eigentlich fast radikal geworden.
Ja.
Ja. Also ich schenke diesen engen Freunden, meinem Mann natürlich, Familie, schon ganz konsequent Zeit, mir auch, aber ich verplemper keine Zeit.
Genau,
mehr.
Und so mit Anfang 20 hat man das gemacht, ne?
Ja.
Ja, da ging man sorgloser damit um und wenn jemand mal irgendwie einem blöd kam, hat man gedacht, naja, okay, Schwamm drüber, geht schon wieder. Heute hat das einen anderen Nachgeschmack.
Gut, aber es geht ja in diesem, wenn man den Gedankenleser nimmt, nochmal als Ansatz auch nochmal darum, wie ist der eigene Umgang mit Freunden? Bin ich selber immer ehrlich? Oder in meinem beruflichen Umfeld, was weiß ich, soziale Aktivitäten? Oder bin ich es nicht? Also sich da auch selbst zu prüfen. Und das finde ich natürlich ganz wichtig. Da glaube ich schon, dass mit den Jahren da auch so Schichten der Selbstlügen auch kommen.
Ja, ja. Und der Gedankenleser, also der Protagonist.
Der Stahl bricht das ja nochmal auf, der Arne Stahl. Dann, ne?
Genau, und sucht die Stille.
Ja.
Und ich glaube, dass das für alle gut ist, das zu tun.
Machst du das auch einmal im Jahr?
Ja, ich habe im Sommer eine lange Pause und versuche das zu machen. Das ist ja interessant, die Pilger erzählen das. Alle Weltreligionen erzählen über die Stille. Und alle Weisen, egal aus welchen Bereichen, haben immer wieder die Stille gesucht, um ihren Weg zu finden. Ich glaube, nur so schafft man das auch.
Ich denke auch. Also ich nutze, weil wir ja beruflich sehr häufig Gespräche führen und immer auch viel mit Menschen zusammen sind, das einmal im Jahr so ein Haus der Stille. Mhm. Und bevor ich dorthin reise, macht mir das immer ganz viel Angst und hinterher kommt man ganz beschenkt zurück.
Mhm.
Und eine Woche ist natürlich viel zu kurz.
Ich erlebe das, ich bin voriges Jahr auch wieder mal länger in Nordskandinavien gewesen. Und da mache ich das bewusst, dass ich mich dann zurückziehe und mir irgendwo ein Haus miete, ein Blockhaus. Und das ist großartig. Das ist am Anfang schwierig, weil man so viel plappert in Gedanken den ganzen Tag und so viel unsinniges Zeug auch denkt. Und die erste Zeit, vielleicht machst du die Erfahrung auch, ist das immer schwierig, wenn man kein Gegenüber hat. Aber irgendwann ist es großartig und man kann sich ganz in sich hinein versenken.
Ja, wenn eigentlich die Mücken dann stören in Skandinavien, ne? Lieber Jürgen, gleich mehr mit dir. Jürgen Domian ist mein Gast des Tages und der Kollege ist so diszipliniert und immer so konzentriert. Wo schreibst du denn, Jürgen? Mit dem Laptop in Cafés oder eher zu Hause mit ganz festen Zeiten und Ritualen?
Ja, es ist zu Hause. Ich muss es auch in der Stille machen. Ich muss es mit großer Disziplin machen, weil mir das Schreiben nicht leicht von der Hand geht. Ich sitze sehr lange an den Sätzen. Und ich muss es regelmäßig machen. Wenn ich ein paar Tage unterbrochen habe, dann ist das schon wieder eine innere kleine Katastrophe. Ich habe in den letzten 2 Jahren wirklich meine Freizeit nur mit Schreiben verbracht. Wenn ich nachts nach Hause komme, das ist dann so 3:15, da habe ich noch Korrektur gearbeitet. Das ist eine relativ stumpfsinnige Arbeit, da blättert man im Duden und guckt hier und da. Und die andere Zeit war dann kontinuierliches Schreiben. Aber ich bewundere so Schriftsteller oder Autoren, die so am Tag, weiß ich nicht, 10, 15 Seiten hinhauen. Und wenn das auch noch gut ist, das könnte ich nicht. Ich bin glücklich, wenn ich am Tag eine Seite schaffe. Manchmal ist es auch viel weniger.
Und wie oft streichst du dann die Seite wieder durch oder löscht sie?
Nicht so oft. Also
du bist wirklich jemand, du überlegst, bevor du schreibst und dann bleibt der Satz auch.
Der bleibt. Ja. Das gibt dann mit den Lektoren noch die eine oder andere Auseinandersetzung, wenn das Buch dann fertig ist. Aber da bin ich ein Kämpfer. Ich lasse mir da nicht so gerne reinreden. Dennoch kriegt man natürlich einen Tunnelblick, wenn man 2 Jahre nur auf ein Manuskript geschaut hat. Und ich bin dankbar dann schon für Korrekturen von
außen.
Zeigst
du es denn sonst jemand in deinem Umfeld?
Ja, ich habe 2 Freunde, die ich sehr schätze, die auch vom Beruf her dafür qualifiziert sind. Die kriegen das zuerst zu lesen. Und erst dann gebe ich es an den Lektor.
Okay, und das Gefühl, wenn dann das erste Mal der Umschlag um dieses Buch sich schmiegt und du das erste Exemplar in der Hand hältst, wie ist das?
Das ist wirklich, ich kann das gar nicht beschreiben. Als ich jetzt den Gedankenleser zugeschickt bekommen habe, das erste Buch, und das ausgepackt habe, und man hält dann das in der Hand, wo man so viele Stunden und so viele Gedanken hinein investiert hat, das ist schon toll. Das ist einfach toll.
Bist du denn eigentlich auch so Ansprechpartner? Ich meine, du wirst wahrscheinlich ganz oft gefragt, aber wenn andere Freunde jetzt aus dem privaten Umfeld Sorgen haben, dann heißt es bestimmt doch immer, komm, ruf den Domian an. Das ist doch so ein super Seelentröster.
Das passiert eigentlich nur so bei neueren guten Bekanntschaften. Bei meinen alten Freunden bin ich der Jürgen, der ich früher auch immer war, und da merke ich keinen Unterschied. Bei neueren passiert das schon mal, ja.
Wenn du nachts arbeitest und tagsüber schläfst, bei den meisten ist ja der Rhythmus, außer deine Freunde arbeiten jetzt alle beim, weiß ich nicht, Morgenmagazin oder so, andersrum. Wann bleibt denn dann Zeit für Privates? Oder wird die Nacht nach der Sendung auch zum Privaten?
Es bleibt sehr wenig Zeit für Privates, vor allen Dingen jetzt durch das Schreiben. Weil ich bin in den Wochenenden auch in diesem krassen Rhythmus. Ich kann da auch erst früh morgens schlafen gehen. Dann habe ich halt abends bis in die Nacht hinein, Samstag, Sonntag geschrieben. Und dann finde mal einen schrägen Vogel, mit dem du dich Sonntag nachts um 1:30 noch irgendwo in der Kneipe in Köln triffst. Das war schon ein recht zurückgezogenes Leben. Und in der Woche kann ich mich nicht treffen. Da sind immer irgendwelche beruflichen Sachen. Und ich bin auch Redakteur der Sendung, dann ist dieses und jenes und hat man auch keine Ruhe. Aber gut, alles hat seinen Preis.
Du bist da auch schon sehr diszipliniert.
Ja, ohne Disziplin kann man so ein Leben nicht führen. Ich habe damals mit dem Schmidt ein paar Mal gesprochen, mit Harald Schmidt, als er seine tägliche Sendung hatte. Da sagt er auch, das geht nur mit eiserner Disziplin, sonst geht man dabei vor die Hunde.
Genau, am Anfang hat er immer noch viel gefeiert und dann ist er ganz diszipliniert geworden. Dann hat er die Gäste verabschiedet und gesagt, tschüss, ich gehe nach Hause.
Genau, das haben wir übrigens auch gemacht. Wir sind früher in der ersten Zeit immer nach der Sendung noch in irgendeine Nachtbar in Köln gegangen. Und das habe ich nach einer gewissen Zeit gemerkt, das geht nicht. Das frisst deine Energie vollkommen auf, das geht nicht.
Also du hast auch eben dadurch, dass du Festangestellter bist, das wäre ja eben auch ein Arbeitsalltag als Redakteur.
Ja, es fallen halt viele administrative Sachen an, die ich dann so ab, wenn die Arbeitszeit beginnt, so um 5, 5:30 in der Kante, und dann geht es los, ja.
Das heißt, du musst die Sendung jetzt immer weitermachen, weil dein Schlafrhythmus total gestört ist. Welche Berufe kämen denn noch für dich in Frage? Lass mal überlegen, was könntest du noch machen?
Nein, es geht im Sommer, wenn ich lange Pause habe, geht die Umstellung schon sehr gut. Und dann ist es für mich hochexotisch, mal die Morgensonne um 9 Uhr zu sehen. Hochexotisch, und genieße das sehr.
Also, Domian hört sich Sorgen, Nöte und Absurditäten seiner Anrufer an, freut sich über die Morgensonne, ja, die wir natürlich hier mit Bärbel Schäfer live am Sonntagmorgen immer hier haben im Studio. Und mal sehen, ob der Mann eigentlich auch kochen kann. Das ist unser Thema gleich. Der Nachtfalke arbeitet ganz schön viel. Da mache ich mir doch ein bisschen Sorgen. Er moderiert Nacht um Nacht um Nacht und schreibt auch noch bis in die frühen Morgenstunden. Also, kommst du denn überhaupt noch hier zum Essen, Jürgen, ja? Kochst du schon?
Nein. Ich kann überhaupt nicht kochen und ich hasse Kochen und ich hasse Kochsendungen. Ich zappe sofort weg.
Ehrlich?
Ja.
Ich kann, du bist nicht einer von diesen Typen, die so einen Korb nimmt und sagt, komm Schatz, wir gehen jetzt
auf
den Markt.
Nein, ich gehe viel lieber essen oder kaufe mir auf dem Feinkostladen irgendwelche Sachen ein. Und ich kann Spiegeleier machen. Nudeln sind mir schon zu nervig. Da weiß ich nicht, wie lange die da drin liegen
komm,
müssen.
Komm, da steht da auf der Packung drauf. Jetzt mach die doch nicht dümmer, nein, als du bist.
Nein, ich habe aber auch überhaupt kein Interesse daran. Ich habe nicht mehr Interesse, einkaufen zu gehen. Das nervt mich.
Bist du so ein Tankstelleneinkäufer?
Ja.
Die 24-Stunden-Oase.
Ja, immer ganz viel. In der Tat. Was ich zu Hause haben muss, ist Kaffee, Müsli, so Sachen, aber ein bisschen Süßes so zum Naschen. Aber Obst.
Und wenn du schreibst, knabberst du dann immer irgendwas oder bist du da auch diszipliniert?
Sehr diszipliniert. Ich trinke nur Mineralwasser dabei.
Gibt es denn bei dir ein Sonntagsritual? Etwas, was du nur am Sonntag lebst?
Ja, gibt es. Nun stehe ich ja sonntags auch erst um 2 Uhr oder so auf, nachmittags. Und dann gehört zum festen Ritual, dass ich dann, wenn ich gefrühstückt habe, immer einen Ausflug und wenn das Wetter es erlaubt, eine Wanderung, eine kleine Wanderung mit meiner alten Mama mache.
Aha.
Da freut sie sich immer drauf und ich finde das auch sehr schön. Und dann trinken wir danach Kaffee und dann geht wieder jeder seiner Wege.
Ah, Zeit für ein Gespräch.
Ja.
Oder bleibt dann kein Atem mehr bei der Mama, wenn ihr wandert? Noch
doch,
das
doch.
Gespräch.
Nein, nein. Das ist einfach, dass wir zusammen sind und was machen. Und das ist festes Sonntagsritual.
Und du warst ja früher mal ein sehr gläubiger Mensch. Der Kirchenbesuch, gehört der noch zu deinem Sonntagsritual als frommer Mensch?
Nein, nein, nein. Ich bin in dem Sinne auch kein frommer Mensch mehr. Ich wollte ja, wie viele in unserer Branche, Theologe werden, Theologie studieren.
Aha.
Und war wirklich sehr überzeugter Christ. Und habe dann mit Anfang 20 innerhalb eines halben Jahres meinen Glauben verloren. Und da begann dann, worüber wir vorhin gesprochen haben, die schlimmste Krise meines Lebens. Dann fing das auch mit der Bulimie an, weil es etwas sehr Schlimmes ist, wenn man seinen Glauben verliert. Es ist etwas sehr Hilfreiches und Tröstliches zu glauben. Und das war plötzlich weg.
Und der Auslöser dafür?
Ja, der Auslöser dafür ist zwei Autoren, nämlich Feuerbach und Nietzsche. Nietzsche geht sehr polemisch und sehr, sehr kritisch mit dem Christentum um und Feuerbach macht es sehr analytisch. Und ich war damals sehr selbst von mir eingenommen, sehr überzeugter Christ. Wie gesagt, wenn man Priester werden will. Und dachte mir, als ich die Bücher in der Hand hatte, naja, da wirst du jetzt schon was entgegenhalten können. Aber das konnte ich zunehmend nicht mehr oder immer weniger. Und das war ganz irre, das war ganz verrückt, dass mein ganzes Weltbild und mein ganzes Lebensfundament durch diese Lektüre zusammengebrochen ist. Da kann man sehen, welche Wirkung Bücher haben können.
Kommst du denn aus einem religiösen Elternhaus?
Normal, eigentlich ganz normal. Und dann war es heftig, dann bin ich genau auf die andere Seite gegangen. Dann war ich ein vehementer Gegner von allem christlich und habe das wirklich auch fanatisch bekämpft. So wie ich vorher, ich würde fast sagen, ein fanatischer Christ war, ein fundamentaler Christ. Heute ist es ganz anders. Heute bezeichne ich mich als einen Suchenden. Und ich glaube schon, dass wir in einem großen Zusammenhang stehen, den wir nicht begreifen. Und nennen wir diesen Zusammenhang ruhig Gott. Wir begreifen halt nichts. Und da wir kaum etwas begreifen, muss es ja etwas Höheres geben. Wir begreifen nicht die Zeit, wir begreifen nicht den Tod und wir begreifen nicht, warum wir leben.
Viele haben Anfang der Woche oder am Sonntag immer dann abends so ein Magengrummeln und sagen, oh, morgen geht's wieder los, morgen muss ich wieder an meinen Arbeitsplatz. Bist du jemand, der sich nach so vielen Jahren immer noch wieder auf die Sendung freut?
Ja, das weiß ich auch als sehr großen Luxus zu schätzen, etwas machen zu können, was man mit Leib und Seele macht. Das ist ein ganz großer Luxus. Ich habe früher so viele blöde Jobs gemacht, wo ich dann, wie du gerade auch sagtest, am Sonntag schon in schlechter Stimmung war, weil ich dachte, das musst du morgen wieder hin. Und dann guckst du auf die Uhr, dass die Zeit rumgeht. Und nein, das ist schon ein tolles Geschenk, dass man so arbeiten darf.
Also nach deiner wunderbaren Wanderung mit deiner Mutter kannst du dann ganz entspannt deinen Abend rufen und in die Woche starten.
Ja, durchaus.
Ja, und ich freue mich, dass ich die Woche mit dir habe ausklingen lassen.
Ich freue mich sehr, dass wir haben miteinander reden können.
Ja, und kann jedem nur empfehlen, der Gedankenleser. Wir stellen es auch nochmal auf unsere Seite, hr3.de, den neuen zweiten Roman von Jürgen Domian, ne? Nach dem ersten,
genau.
Der Tag, an dem die Sonne verschwand. Du wirst auch auf Lesereise gehen, das ist, glaube ich, klar. Ne? Dafür viel Erfolg. Und natürlich bei den Sendungen weiterhin einfach diese Sensibilität und dieses offene Ohr, was du einfach hast für all die Menschen.
Dankeschön. Dir und deine Familie auch alles Gute wünschen.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Der Sonntagvormittag in HR3. Bärbel Schäfer live.
Bei drei ist mehr drin. HR3.